Sie hören die 283. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 27. Juli 2012. Und mein Gast heute Abend ist Ingenieur Wilhelm Mohorn und es geht um Raumenergie. Der CropCom ist auch wieder bevölkert und offen für die heutige Sendung. Fragen, Kommentare zur Sendung bitte einfach eintippen. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, CropFM.at. Sieh diesen Chat hier ein, sind eh schon einige drinnen und gebe die Fragen dann vor allem im zweiten Teil der Sendung gerne an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, an dem kann man sich gratis anmelden, von der Website aus cropfm.at oder auch www.cropfm.at. Alle bisherigen Ausgaben erscheinen als Podcast und auch in einem Audioarchiv und man kann sich fast alle 283 Sendungen mit der heutigen dann downloaden. Das Forum wird betreut von Valador Unarmed und Wingman, falls es da noch weitere Leute gibt, die sich freiwillig als Moderatoren melden, dann einfach bei den beiden die beiden einmal anfunken. Und das CropFM Coverbild wie immer großartig gestaltet von Matthias Töpfer, das ist eigentlich das Symbol der Website von Ingenieur Mohorn, beziehungsweise von der Website des österreichischen Vereins für Raumenergie, aber war ganz wunderbar dargestellt. Hat auch dem Herrn Mohorn sehr gut gefallen. CropFM-Shirt für die Hardfans gibt es von der Startseite aus, oben rechts der Link, und wer diesem freien Radioprojekt hier eine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne natürlich, geht über PayPal oder Überweisung. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. NASA-Sonde erspäht Eingang in den Untergrund des Mars. So eine sehr spannende Meldung auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen. Auf Aufnahmen der NASA-Mars-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter MRO haben Astronomen an den Hängen des Mars-Vulkans Pavonis Mons ein großes Loch entdeckt, das Einblick in einen großen Hohlraum unter der Mars-Oberfläche gibt. Vor der schädlichen Strahlung geschützt, könnte sich in unterirdischen Höhlen wie dieser selbst bis heute noch Marsleben erhalten haben. Und der Roboter Curiosity, beziehungsweise die Curiosity-Mission und dieser Lander, der dann auch dort ziemlich schnell durch die Gegend fahren kann, zumindest einmal für 15 Jahre, der landet ja auch voraussichtlich am 6. August. Wenn alles gut geht, gibt es dann vielleicht dieses Jahr noch konkretere Hinweise auf mögliches, zumindest bakterielles Leben am Mars. Aber selbst das würde alles verändern. Der Mars wird wieder spannend. Und die neue Ausgabe von Matrix 3000 ist ebenfalls im Handel. Ausgabe Juli, August, diesmal mit Artikeln zu Bilderberg-Treffen 2012, London 2012, Gold für den Profit, Silber für den Polizeistaat. Und dann natürlich auch ein Beitrag über Darmgesundheit, Probleme an der Wurzel packen, heißt hier das Motto. Und viele weitere Artikel in der Matrix 3000, neues Denken in Wissenschaft, Politik und Kultur. Japan, so oder Japan, keine Ahnung, wie man das auf Französisch ausspricht. Jedenfalls, das ist die UFO-Forschungsbehörde Frankreichs. Und auf Exopolitik Deutschland steht diesbezüglich zu lesen: Während sich offizielle Stellen in Deutschland über das UFO-Phänomen ausschweigen, unterhält unser Nachbarland bzw. Deutschlands Nachbarland Frankreich dafür eigens eine Behörde, die ganz offen darüber berichtet. In Deutschland gibt es offiziell zumindest keine staatliche Institution, die sich mit UFO-Sichtungen befasst. Inoffiziell jedoch werden Sichtungen von Polizei und Militär nach Recherche der DGUFO an das Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum, NLFZ, Silura, im niederrheinischen Uerdingen gemeldet. Und Grundlage dafür bildet übrigens eine Bund-Länder-Vereinbarung, wie der Schweizer Journalist Luc Bürgin vom Mysteries-Magazin herausfand. Und diese ist allerdings streng vertraulich. Warum eigentlich? Und alle News, die ich hier zitiert habe, finden sich natürlich verlinkt von der Startseite und auch von den Sendungen. Einfach auf das News-Icon klicken und dann findet man alle zu dieser Sendung aktuellen News und darunter auch garantiert diese, die ich dann in der Sendung vorlese. Ja, und hier geht es gleich weiter mit Ingenieur Wilhelm Mohorn zum Thema Raumenergie und der Frage, ob das vielleicht die Energie der Zukunft ist. Er befindet sich gerade in Florida. Ich hoffe, die Leitung funktioniert und melde mich dann gleich wieder mit Wilhelm Mohorn. Get a little bit higher. I get a little bit pale. And I fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. Erfinder, Naturforscher und Firmengründer von Aquapol, Ingenieur Wilhelm Mohorn, ist am 25. November 1954 in Wien geboren. Er ist Präsident des österreichischen Vereins für Raumenergie und in seiner Arbeit widmet er sich der Erforschung und praktischen Nutzung der Raumenergie in all ihren Facetten, und es sind viele. Ein Mann mit Jahrzehnten an Erfahrung in einem Gebiet, das es eigentlich gar nicht gibt. Und das ist ja ziemlich seltsam. Schönen guten Abend, Herr Mohorn.
Einen schönen guten Abend.
Ja, freut mich, dass dieses Interview heute zustande gekommen ist. Herr Tour hat da den Kontakt hergestellt, was mich sehr freut. Er hat gemeint, also mit Ihnen muss ich jetzt schon auch dann noch sprechen. Bis dahin wusste ich nicht, dass es einen österreichischen Verein für Raumenergie gibt, und würde mich freuen, wenn ich heute vielleicht ein bisschen mehr zu dessen Bekanntheit beitrage. Wie lange widmen Sie sich denn schon dieser Arbeit, also jetzt wirklich auf Raumenergie bezogen?
Naja, also die Österreichische Vereinigung für Raumenergie gibt es seit Jänner 2006. Aber ich persönlich arbeite jetzt schon seit ungefähr 1983.
Also wirklich jahrzehntelang schon, ja?
Ja, eigentlich schon einige Jahrzehnte lang an diesen alternativen Energieformen.
29 Jahre sogar, eigentlich ziemlich genau. Wahnsinn, ja.
Aber im Speziellen so ungefähr 1991, ist mir dieses Gebiet eigentlich wirklich erst voll bewusst geworden, dieses Ausmaß und die Energie der Zukunft.
Jetzt, Sie haben eh schon das irgendwie angedeutet, mit diesen Energieformen, da herrscht natürlich schon ein bisschen ein Begriffswirrwarr, und unter Raumenergie wird natürlich alles Mögliche zusammengefasst. Der Begriff freie Energie ist noch überladener.
Stimmt.
Aber vielleicht können wir einmal eine Definition von Raumenergie aus Ihrer Sicht geben, damit wir wissen, worüber wir heute reden.
Genau, ich werde es ganz einfach halten. Also man kann einmal sagen, dass die Raumenergie den gesamten Raum des Universums ausfüllt. Das heißt, inklusive Materie, inklusive jeden Planeten, jedes Sonnensystem, also jede Sonne und so weiter. Das ist einmal, so könnte man es sich einmal leicht vorstellen. Raumenergie könnte man auch noch weiter definieren als eine Energieform, die alle Materie auch durchdringt, also die Materie durchdringend ist. Ist eine Energieform, die extrem hoher, frequenter Natur ist, aber nicht elektromagnetischer Natur ist, sonst könnte man die schon längst direkt messen. Und dass sie auch an jeder Stelle der Erde abzapfbar ist und in jeder Richtung sozusagen in jeder Richtung aktiv ist. Also das heißt, in allen drei Dimensionen ist diese Energie einfach vorhanden.
Und daher nennt man sie jetzt, oder nennen Sie sie jetzt und viele andere, im Raum Energie. Und das ist aber auch ein Begriff, der auch wissenschaftlich anerkannt ist und auch nachgewiesen wurde. Ne?
Und so ist es.
Ja, das heißt also, eine Energieform, die praktisch eine Eigenschaft des Raumes ist, kann man das irgendwie so sagen?
Genau, ja, in jedem Raum, die eine bestimmte Eigenschaft auch des Raumes ist, genau.
Und
so wie man Materie in Energie umwandeln kann, kann man auch den Raum in Energie umwandeln, nicht?
Und der Raum in dem Sinn geht aber dadurch, ich meine, ganz eine blöde Frage wäre dann natürlich, ja, und was passiert dann mit dem Raum? Geht er dann verloren?
Ne? Ich meine, ja, das ist eine gute Frage. Also, Sie müssen sich vorstellen, ich meine, dafür sind letztes Jahr drei Wissenschaftler ausgezeichnet worden für den Nobelpreis für Physik. Dass das Universum expandiert, kann man sich nur dadurch erklären, dass diese Raumenergie ständig vorhanden ist und diese Expansion verursacht. Also man kann sich nur vorstellen, dass diese Energieform eigentlich nicht wirklich beeinflusst werden kann oder nicht wirklich. Der Professor Durth hat das sehr gut gebracht. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Wassertropfen aufs Meer plätschern lässt. Ja, so eine Reaktion ist es in etwa, wenn man jetzt Energie von diesem Raum abzapft. Ja, also es ist unvorstellbar.
Das heißt, die Energiemenge, die in einem Kubikzentimeter Raum ist, ist bereits derartig enorm groß, dass also ein Generator, der jetzt dieses riesige Meer in Energie anzapft, praktisch da keinen Unterschied macht. Aber es wird es besteht ein Unterschied. Das heißt, irgendwas passiert da schon, aber es ist eben fast unmessbar klein, wenn man sich
setzt. Es ist unmessbar klein und vor allem, es wird einfach umgewandelt. Es ist, man muss sich nur so, man muss sich nur einfach vorstellen, dass diese Raumenergie nur einfach in eine andere Energieform umgewandelt wird. Hm. Das heißt, dieses Energieerhaltungsgesetz, von dem die Physiker da immer wieder sprechen, bleibt hier ja aufrecht. Das Einzige, was scheinbar anders ist bei dieser Raumenergie, warum sie sich ein bisschen anders verhält, ist, dass sie scheinbar immer da ist und sich nicht aufbraucht. Verstehen Sie?
Naja, außer man wandelt sie in eine andere Energieform, aber die Energie an sich ist quasi ist nicht da. Zerstörbar, die wird dann halt, ja.
Die kann man nie aufbrauchen, so wie es aussieht, kann man nie aufbrauchen. Da gibt es dann zig Beispiele, wie ich es in der Forschung, in der funktionalen Grundlagenforschung dann eigentlich herausgefunden habe, warum sie sich offensichtlich nie aufbrauchen wird. Ja.
Okay, und die Krux an der Sache ist aber, also die allgemeine Auffassung, die also auch in der Welt der Wissenschaft sehr, sehr breit vertreten ist, lautet, ja, diese Energie existiert, sie mag auch durchaus mysteriös erscheinen, aber man kann keine nennenswerten Mengen davon in nutzbare, direkt nutzbare Energieformen wie zum Beispiel Elektrizität oder Wärme oder Bewegung umwandeln.
Ja.
Der Herr Professor Turtor hat in seinem großartigen, in seiner wirklich interessanten Arbeit einen Prototypen gebaut, mit dem er es schafft, offensichtlich, das muss jetzt natürlich, müsste noch jetzt wirklich verifiziert werden, was derzeit nicht wirklich passiert. Ja. Er hat es also geschafft, dass er sehr kleine Mengen an mechanischer Energie aus diesem Feld offenbar entnehmen kann. Da verweise ich jetzt auf das Interview, das ich mit Herrn Professor Turtor vor ein paar Wochen gemacht habe.
Genau.
Es ist jetzt so, dass hierbei schon eine kleine Menge an Strom fließt. Das erklärt sich Herr Turtor durch die Leckströme, also das ist klar, es gibt keinen perfekten Isolator.
Ja.
Aber er sagt also, dass eigentlich hier keine Leistung, keine elektrische Leistung verbraucht wird, sondern sich dieser Schwimmer rein durch Energie dreht, die aus dem Raum entnommen wird.
Genau.
Über dieses elektrostatische Feld als Vermittler. Also ich sage das jetzt so leinhaft, wie ich halt kann. Ich meine, ich bin zwar elektrotechnisch schon ein bisschen gebildet, aber das ist jetzt höhere Physik natürlich.
Ja.
Er hat auch eine recht gute theoretische Grundlage dazu geliefert und er hat auch einen Prototypen eben vorgestellt, der nicht vorgestellt, sondern als Idee quasi vorgeschlagen, der also statt dem elektrischen Feld das magnetische Feld nimmt und durch die höheren Energiedichten dann hat man ein kleines Kastel, so wie man sich das vorstellt, idealerweise Solid State, das heißt, da dreht sich nicht einmal mehr was. Und da kommt einfach Energie raus. Man klingt wie Alice im Wunderland, die gerade Ferien macht mit Superman. Aber es wäre, ich meine, wenn es wirklich, dieser Prototyp, den er da gezeigt hat, den hat ja bis jetzt niemand widerlegt. Also es hat ja keiner, es wird zwar jetzt natürlich angezweifelt, dass das jetzt wirklich Raumenergie ist, die er da quasi umwandelt in mechanische Energie in dem Fall.
Ja.
Aber man hat jetzt meines Wissens bis jetzt keinen alternativen Erklärungsvorschlag oder eine alternative Erklärung präsentieren können, die sagen würde, da hat er sich geirrt, das ist jetzt zum Beispiel der Townsend-Brown-Effekt, das hat er schon gleich einmal ausgeschlossen durch die Versuche im Vakuum. Ja, da steht es jetzt. Ne?
Genau.
Ja, und was ist jetzt, ne? Fragt man sich als Laie.
Ja, ich meine, Tatsache ist, dass dieser Effekt existiert. Wir haben ihn auch verfilmt und er hat ihn ja in Magdeburg auf der Universität unter Vakuumbedingungen durchgeführt. Also grundsätzlich ist das kein Thema. Und wenn man in die Geschichte sieht, wenn man in die Physikgeschichte sieht, dann ist es ja nicht das erste Mal, dass irgendjemand etwas konstruiert oder baut, das einfach einen riesigen Energieüberschuss liefert oder einfach mehr Energie liefert, als man in das System hineinsteckt. Ich will jetzt nur ein paar Beispiele nennen. Von Tesla zum Beispiel. Nikola Tesla in seinem Pierce Arrow, den er damals 1930, 1931 mit Raumenergie angetrieben hat. Damals hat man halt gesagt, dass Äther, das war halt der sogenannte Äther, ne? Oder dann gibt es das andere Beispiel von diesem Dr. Morey, von diesem Amerikaner, der 1937 zum Beispiel seinen Generator vorgeführt hat und mit ihm 40 Lampen mit 100 Watt zum Glühen brachte. Das hat ca. 4 kW Leistung und das ist verifiziert worden. Das ist verifiziert worden in einer Höhle. Das heißt, man hat das versucht, einfach einmal unter der Erde zu testen, um auszuschließen, dass dieses System nicht irgendwelche elektromagnetischen Strahlen von Sendern aufnimmt. Man hat das auch unter Wasser getestet, dieses System, also dieses Gerät von ihm. Auch dort hat es funktioniert und auch am Land, also wo weit und breit zum Beispiel keine, ich glaube 170 Kilometer war, glaube ich, der nächste Sender entfernt, also in einer sehr, sehr abgeschiedenen Umgebung. Also das nur einfach als Beispiel, diese Anwendungen der Nutzung der Raumenergie oder wie man es halt damals gesagt hat, Äther oder wie auch immer, ist eigentlich schon älter. Das geht schon zurück ins letzte Jahrhundert. Und ich kann da nur diesbezüglich auch empfehlen, den Film Drive in YouTube sich anzusehen. Ich glaube, wir haben es auch auf der Webseite verlinkt.
Ist verlinkt, ja. Eine Bitte übrigens, bitte Klackgeräusche, so wie jetzt eben, mit dem Telefon versuchen zu verhindern. Die sind unglaubliche. Ja. Ja, die fahren ziemlich ins Gebein, ja. Also Thrive haben wir verlinkt, genau. Ich habe mir jetzt noch einmal angeschaut und ja, ich finde, es ist ein sehr schön gemachter Film. Die Lösungsansätze sind also so ein bisschen lalala. Also, ist schon klar, wenn wir alle vernünftig wären, dann geht das schon, das glaube ich ja. Aber wie? Aber okay.
Also so gesehen, das ist ein Faktum. Diese Dinge, diese Generatoren gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Es wird nur leider Gottes von gewissen Leuten unterdrückt, die einfach ein Monopol haben wollen auf die Energie und die große Kohle haben, die große Kohle machen wollen, so wie der Deutsche sagt. Ne?
Ja, aber das seit, ich meine, wenn wir jetzt von Tesla gesprochen haben, dann sprechen wir da jetzt mindestens von einem Zeitraum von 90 Jahren. Ja? Ich weiß nicht genau, wann er jetzt seine Generatoren gebaut hat oder haben soll. Und dann, das ist aber schon schräg. Ne? Also wenn seit praktisch 100 Jahren eigentlich, geht dann nichts weiter, obwohl, Sie haben jetzt wieder ein paar Beispiele genannt, jemand hat im Chat gerade natürlich den John Bedini angesprochen, können wir vielleicht auch kurz darauf eingehen. Immer wieder gibt es Leute, Herr Professor Turto, für mich einer der eindrucksvollsten, weil der also wirklich alles, was er an Unterlagen hat, seine handschriftlichen Unterlagen sogar, alles ins Netz gestellt hat, mit der Bitte an die Allgemeinheit doch daher weiter zu tun.
Ja.
Passiert halt nicht. Ist auch nicht so einfach natürlich, aber passiert euch nicht. Passiert bis jetzt zumindest nicht und das ist ja irgendwie, es ist ein bisschen unheimlich. Also wenn Sie jetzt sagen, da sind ja, natürlich liegt ja auf der Hand, dass da enorme Geldmengen mit diesen enormen Energiemengen verbunden sind. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich ist die Art und Weise, wie derzeit Energie produziert wird, einfach, das skaliert nicht, wie man in der Informatik so schön sagt. Also das, man kann halt nicht, das kann nicht jeder dann mit so einem Auto herumfahren und wenn es ja nur mehr 2 Liter irgendwann brauchen sollte, und ich mache mir da gar nicht so viel Sorgen ums CO2, aber da hinten kommt ja auch Gift einfach raus. Das ist ja alles Mögliche im Treibstoff drin. Ja? Ja, es ist einfach bescheuert, so weiterzumachen, finde ich.
So denken Sie und so denke ich und so denkt ein Großteil der Menschheit. Aber es gibt eben einfach Leute, die psychisch, die einfach geisteskrank sind, ich sage jetzt ganz wie es ist, die einfach nur auf Profit und auf Zerstörung der Umwelt, auf Zerstörung der Menschheit aus ist. Und die, wenn Sie sich den Drive ansehen, wenn man sich den Film ansieht, dann bekommt man wirklich die Idee, wer hier dahinter steckt, um diese großartigen Entwicklungen, die sich ja momentan ja abspielen und schon immer abgespielt haben in der Geschichte der Menschheit, wer daran interessiert ist, dass die nicht hochkommen. Ja? Die Leute sind gestört. Diese Leute sind einfach geistesgestört. Ja? Die sind zerstörerisch. Die wollen nichts anderes als zerstören und den Fortschritt aufhalten und einfach nur Kohle machen.
Die Weltherrschung,
Weltregierung und einfach nur die Kohle machen.
Ja, aber was ich dabei nicht verstehe, ist, die schneiden sich doch in ihr eigenes Fleisch damit. Also es ist ja unausweichlich, dass man irgendwann aufhören muss mit der Art von Energieerzeugung, wie wir sie jetzt haben.
Stimmt.
Ich meine, auf was warten Sie denn?
Ja,
das verstehe ich nicht.
So denken wir vernünftigen Menschen, die können nicht vernünftig denken.
Naja, aber das ist mir nicht böse, aber das ist mir ein bisschen zu einfach. Es ist ja so jetzt bei Thrive, ja, das ist ja ein wunderbar gemachter Film, ja, aber gut, ich weiß nur, der Mann, der diesen Film gemacht hat, ist auch wiederum Sohn eines Milliardärs und ja, er ist Physiker, glaube ich, was ich mir da
sagen.
Aber wer jetzt hinter ihm steht, warum er jetzt mit dieser, es ist ja eigentlich eine Gretchenweisheit, mit der er da daherkommt, das wissen wir eh, wir wissen das ja alle schon, ist aber sehr schön gemacht im Thrive. Also ja. Ich kann den durchaus jedem empfehlen, den Film. Aber die Lösungsansätze, wie schon gesagt, sind auch in diesem Film eher 0815. Ich meine, wie gesagt, der Lösungsansatz ist quasi, ja, wir müssen halt alle mit den Füßen abstimmen und wir dürfen halt gewisse Dinge nicht mehr kaufen und so und so und so. Ja, es hätte auch vor 70 Jahren schon funktioniert, das hätte vor 1000 Jahren schon funktioniert. Das funktioniert aber nicht und die Frage ist ja eher, ja, wie schafft man denn das jetzt? Und da liefert auch Thrive keine Antworten. Ich erwarte mir jetzt auch in dieser Sendung keine Antwort, aber schön, dass wir es thematisieren können, weil es ist eine globale Groteske, die sich da abspielt, finde ich.
Mhm.
Ja. Aber ich meine, und jetzt setze ich natürlich voraus, dass es tatsächlich möglich ist, Geräte zu bauen, die skalieren, dass also zum Beispiel der Ansatz von Herrn Professor Turtur, wenn mit Magnetfeld betrieben, tatsächlich, ich glaube, ein kleines Kästchen, so Kubikmeter, sollte eigentlich einen Haushalt versorgen oder sogar noch mehr. Was, haben Sie da irgendwelche Zahlen im Kopf, wie.
Ja, ja.
Ja, können Sie da mal.
Ja. Ich meine, ich selber beschäftige mich nicht damit, aber ich weiß, dass es viele Gruppen gibt, in Österreich als auch in Deutschland, ich denke auch in der Schweiz und weltweit, die da versuchen, Turturs Generator zu bauen, also um den umzusetzen. Weil er hat ja die Grundlagen, die mathematischen, technischen Grundlagen, einen für sich ja ganz gut veröffentlicht. Und ich denke, dass jetzt nur eine Frage der Zeit ist, bis dieser Generator dann tatsächlich funktionsfähig irgendwo stehen wird und wo man ihn dann besichtigen wird können, wo man dann dran messen wird können, wo man dann sehen wird können, dass es wirklich so ist, wie Turtur gesagt hat, nicht? Dass man einfach über ein magnetisches Prinzip Raumenergie viel leichter umwandeln kann in einen größeren Ausmaß als in einem elektrostatischen Prinzip.
Ne? Was war da jetzt der Zeitraum, bis dieser Prototyp einsehbar sein soll?
Also ich schätze mal, dass wird sicherlich keine Jahre mehr dauern. Ich gehe von Monate aus, vielleicht soll es ein oder zwei Jahre maximal dauern, da müsste sowas fertig sein. Also es ist, ich denke, dass es technisch realisierbar ist.
Also ich muss insofern widersprechen, das müsste eigentlich, hätte schon vor zwei Jahren fertig sein. Nein, Sie verstehen, was ich meine. Es ist, ich hoffe, dass irgendjemand diesen Prototypen baut und zeigt, das und auch wirklich danach beweist, weil im Moment ist es ja nur eine Theorie noch, das muss man auch fairerweise sagen. Der Prototyp, den Herr Turtur gebaut hat, ist grandios. Ich finde den, ich persönlich, also der hat da glaube ich Over Unity, allerdings ist das isolationsabhängig von 50 gemessen. Er sagt, ja, der Over Unity ist eigentlich unendlich in dem Sinn, als dass da ja null Leistung reinfließt oder null Leistung reinfließen muss, um diesen Prozess. Also gut, ne? Das heißt, da wird wirklich 100% seiner Auffassung nach Energie aus dem Raum gezogen und in dem Fall mechanische Leistung umgesetzt.
Genau.
Und wenn er das jetzt also schaffen würde, dass er, und seinen Berechnungen zufolge sollte sich das also mit Magnetfeld unglaublich effizient bauen lassen, dann jetzt noch einmal die Frage, wissen Sie ungefähr, wie viel Leistung jetzt so ein Kubikmetergerät bringen würde? Nach dem Bauplan von Herrn Professor Turtur?
Ich glaube, er hat ungefähr von einem halben Kubikmeter gesprochen oder ein Viertel Kubikmeter gesprochen.
Ja, noch kleiner,
und da sollten 5 bis 10 kW leicht möglich sein.
Das ist ja Wahnsinn, das ist unglaublich. Man stellt sich das vor, das ist so ein kleines Kästchen, das kann ich sogar unter meinen Nachtkastel stellen.
Ja, richtig, ja.
Und habe dann Energie, das, sorry, also ich steige da völlig aus. Das möchte ich sehen. Da, ich bin wirklich erstaunt.
Ja. Dann kann man auch erstaunt sein.
Also, aber ich gut, mein, das muss man wirklich verbauen. Und, ja, bin gespannt. Ja. Ich hoffe, dass in 2 Jahren das einmal jemand auf
die Reihe kommt. Denke auch. Ich denke, es gibt momentan, sehen Sie, ich meine, es ist alles eine Frage der Zeit und eine Frage, wie viele Leute, wie viele Menschen davon erfahren, wie viele davon wissen und dann auch bereit sind, da etwas zu tun. Das ist immer eine Frage der Zeit und auch eine Frage der Menge an Bekanntheit, an Popularisierung. Weil je bekannter das wird, desto mehr Leute werden sich damit beschäftigen und desto mehr Teams von wirklich gut qualifizierten Technikern werden sich finden und werden das eine oder das andere nachbauen wollen oder werden da einfach der Sache nachgehen. Und dann ist es kein Thema mehr, ne?
Ja, das Problem ist halt, dass er die Publikation passiert hat im Moment, wenn überhaupt, dann praktisch nur im Netz und eben auf so eher, ich sage mal, Medien, die jetzt keine so riesen Breitenwirkung haben. Das ist immer das eine Problem. Das andere ist natürlich, wenn im Prinzip sollte sich die Wissenschaft dem annehmen, meiner Meinung nach, und sollte einfach sagen, gut, schauen wir das an, funktioniert es, aha, funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn es funktioniert, bauen wir es größer, hoppala, wunderbar, schön. Ja. Das geht aber nur über wissenschaftliche Publikationen, da ist nichts passiert und bekannterweise ist es ja so, Burkhard Heim ging es genauso, der konnte eben nicht publizieren, warum auch immer, und ist dann einfach an die Öffentlichkeit gegangen und das hat man ihn ja erst so richtig übel genommen.
Ja.
Und ich nehme jetzt mal an, im Fall von Turter wird man auch nicht sehr erfreut sein, dass er also da, obwohl man belässt seine Materialien, also großer Respekt an die Ostfalia Seite da, also diese Institution, wo er misst, dort sind seine Materialien noch online und man kann sie einsehen, aber man will nichts damit zu tun haben, offiziell. Er darf da natürlich auch nicht in offizieller Funktion auftreten.
Ja.
Ja, und publizieren, er hat ja Papers und die sind ja auch schon ziemlich bearbeitet worden, neudeutsch peer-reviewed.
Ja.
Wahrscheinlich in einem Zustand, wo man sie schon publizieren könnte, wenn man vielleicht noch ein bisschen Arbeit reinsteckt, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Ja.
Leider.
Ich meine, ich muss mir vorstellen, ich habe selbst eine Erfahrung gemacht mit der wissenschaftlichen Gemeinde, die mich damals sehr, sehr kritisch gestimmt hat. Ja. 1988 bin ich aus meinen Gründen heraus zu einem Institut für Magnetismus gegangen in Wien auf der TU. Und ich wollte damals wissen, ob es zu meinem System, das sich schon entwickelt hat und das damals schon ein paar Jahre gelaufen ist und wo es schon Resultate gab, ob es da einen physikalischen Effekt gibt. Der Institutsleiter hat sich so eine halbe Stunde mit mir befasst, vielleicht eine Stunde, aber schlussendlich kam er irgendwie zu der Auffassung, es gibt eigentlich in der Physik nichts Neues mehr. Sondern wenn, dann sind das irgendwelche bekannten Phänomene oder Kombinationen von bekannten Phänomenen.
Ja, mag er ja recht haben, Raumenergie ist ja auch bekannt. Nur die Nutzung ist irgendwie vernachlässigt.
Ja, stimmt. Aber ich meine, das ist das eine. Das heißt, man ignoriert offensichtlich in der Wissenschaft eher neue, komplett neue Effekte. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Sie zu einem physikalischen Effekt keine Grundlagen haben, also keine physikalischen Grundlagen oder keine funktionalen Grundlagen, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer, das irgendwie zu erforschen. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ein Koch, der noch nie gekocht hat, was kochen sollte und er hat kein Kochbuch zur Hand. Können Sie sich vorstellen?
Ja, so ungefähr.
Ja, also das ist das Problem. Es fehlt einfach in der ganzen Physik die Grundlagen dazu, wie man das richtig angeht. Weil im Prinzip wissen es viele, dass es das so gibt, so wie auch die NASA das zum Beispiel 2005 in den NASA News bestätigt hat. Die haben gesagt, die Nullpunktenergie ist ein potenziell unerschöpfliches Meer an unsichtbarer und äußerst kraftvoller Energie. Die Jungs wissen das. Ja, aber sie können es offensichtlich noch nicht umsetzen, weil ihnen das Kochbuch fehlt.
Ja, aber es gibt auch, nein, das verstehe ich nicht ganz, weil es gibt ja experimentelle Ansätze,
ja,
die zeigen, wie man es machen kann.
Ja.
Und wieder bemühe ich den Herrn Turtur. Das ist ein Ansatz, den muss man nur weiterbauen und dann, ja, ja, und das tut ja keiner. Also irgendwie, ja.
Naja, und die andere, das ist jetzt die andere Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass die heutige Wissenschaft leider Gottes sehr viel im Bereich Auftragswissenschaft arbeitet. Das heißt, sie macht kaum mehr Grundlagenforschung, kaum mehr Grundlagenexperimente. Also ja, für diese Zwecke sind ganz wenig Gelder nur vorhanden und da wird ganz wenig gemacht, sondern da kommt die Industrie, die vergibt ihnen einen Auftrag auf die Uni und die Uni forscht genau in diesem Bereich, wird dafür bezahlt. Die Ergebnisse werden natürlich oft nicht veröffentlicht, weil das, ja, wenn es von der Industrie bezahlt wird, dann bleibt das unveröffentlicht und so weiter.
Das ist Privatbesitz dann, ja.
Genau, ja. Und so läuft das einfach.
Deshalb, ja, es gab da ja auch diese Initiative und die habe ich auch also verlinkt und unterstützt, weil also freie Raumenergieforschung finanziert durch die öffentliche Hand. Jetzt werden vielleicht manche auch schon, Gottes Willen, unsere Steuergelder werden für völlig... Nein, es ist eben genau so, dass wenn es aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, dann kann nicht irgendwer kommen und sagen, das gehört jetzt mir. Dann gehört es der Allgemeinheit, dann können auch die Erkenntnisse daraus, wie sie ja auch aussehen mögen, ob da jetzt rauskommt, es funktioniert oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber was immer dabei rauskommt, muss dann eigentlich in der Öffentlichkeit sein. Auch da gibt es jetzt Gegenbeispiele. Aber also, wenn es eine private Firma finanziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig, dass da was rauskommt. Weil,
ja,
also rauskommt, mit dem meine ich jetzt dann, dass die Ergebnisse veröffentlicht werden. Also, weil wenn das ja funktioniert, ich glaube, da kriegt jeder Angst. Und ich verstehe ja, dass man da Angst kriegt. Ich verstehe das schon. Es ist aber trotzdem, wenn man unsere Gesamtsituation sieht, dann muss man sagen, ja, es hilft halt nichts, wir müssen da irgendwie drüber. Aber wie, ist halt schwer. Jetzt, weil das gerade jemand im Chat gefragt hat, der Herr Wiedergut, kannten Sie ihn?
Ja, na freilich, den Wolfgang Wiedergut, sicher.
Der hat ja auch in diese Richtung, ja, ich habe den ja auch auf Sendung gehabt ein paar Mal und kannte ihn persönlich, ist er leider gestorben vor zwei, drei Jahren. Ja. Und der hat ja auch in diese Richtung geforscht. Ne?
Ja.
Ja. Hat er eigentlich, das wusste ich nämlich nicht, weil er hat sich da eher immer bedeckt gehalten, hat er eigentlich da Prototypen gebaut, ist er da irgendwie mit praktischen Versuchen weitergekommen, oder?
Soweit ich weiß, nichts Konkretes. Ja? Ich meine, er hat die Hintergründe sehr gut verstanden und er hat auch die vedische Philosophie immer wieder herangenommen, die ja an und für sich sehr interessant ist, weil die Veden ja auch schon in den vor 7.000, 8.000 Jahren schon diese Raumenergie, in dem Fall hat es natürlich einen anderen Namen gehabt, diese kosmische Urenergie, schon damals publiziert haben. Also das Wissen ist offensichtlich schon sehr, sehr alt.
Ja, die haben es beschrieben, nur halt mit anderen Worten. Also ein Wissenschaftler kann damit nicht unbedingt was anfangen, außer er denkt sich da in diese Sichtweise rein, ja.
Ja, ich meine, wie gesagt, das eine ist in Physik und wenn man es mit Raumenergie zu tun hat, muss man fast schon ein Philosoph sein, um das besser zu verstehen, weil offensichtlich funktioniert die Raumenergie auf etwas anderen physikalischen Gesetzen als auf der momentan bekannten Basis der Physik.
Ja? Ich glaube, die Gesetze, die wir jetzt hören, ich glaube, dass das einfach vielleicht eine unvollständige Sicht ist und deshalb kommt es uns so vor. Ich glaube, dass es andere Gesetze sind, weil es spielt sich ja alles in der Realität ab, hoffentlich. Ne?
Natürlich,
daher, ich spreche auch von den Realitäten. Ich glaube nicht, dass es andere sein können in dem Sinn, sondern da wir übersehen nur gewisse Dinge offenbar.
So ist es.
Also wenn es funktioniert, sagen, dann offenbar übersieht man etwas.
Ich wollte natürlich sagen, noch nicht bekannte oder akzeptierte oder anerkannte
Gesetze. Modellierte. Diese Dinge sind einfach noch nicht ausreichend modelliert auch, so dass man eine mathematische Handhabe hätte und so weiter. Ja. Wobei auch wieder das Modell, das Herr Turtur da gleich mitliefert mit seinen Prototypen, das ist ja eine komplette Arbeit.
Natürlich.
Das muss man auch betonen. Das ist nicht nur experimentell. Er hat auch eine Theorie. Man soll sich doch einmal über diese Theorie streiten und nicht einfach nur sagen, nein, das kann gar nicht sein. Das Problem ist ja das. Ich habe mit Leuten gesprochen, die jetzt auch in der Wissenschaft tätig sind. So, was halten Sie denn von solchen Dingen? Ja, ich weiß nicht. Also und du verstehst, die Leute sind so überarbeitet, die müssen Papers schreiben, die müssen publizieren, die müssen ziemlich strampeln, dass da einfach sich über Wasser halten, die wissenschaftliche Welt ist beinhart. Und wenn jetzt jemand ein Jahr versenkt in sowas, wo er vorher, erstens einmal, in etwas, das überhaupt nicht anerkannt ist, wo der Huhu-Hi-Hi-Ha-Faktor sehr groß ist, und wo er vielleicht dann am Ende feststellen muss, naja, so ganz geht's doch nicht. Ich meine, der ist weg vom Fenster.
Ja.
Schwierig. Jemand anderer hat noch die Frage gestellt im Chat, zum Beispiel Firma Fostag ist ja wahrscheinlich auch bekannt.
Ist mir auch bekannt, ja.
Also da geht es ja nicht so sehr um Freienergie, sondern eher um Effizienzsteigerung, wobei andeutend, ich hatte den ehemaligen Betreiber, ist inzwischen auch schon gestorben, jetzt ist mir peinlicherweise sein Name entfallen, aber egal, den hatte ich auch schon mal zu Gast. Und da hat also der Herr angedeutet, dass das schon auch so weit geht, diese Effizienzsteigerung, dass irgendwann gar keine Leistung mehr gezogen wird, aber gut, keine Ahnung. Ja. Da erscheint mir jetzt der Ansatz von Herrn Turto schon doch um einiges plausibler, aber das, was weiß ich, ist ja wurscht, wie. Irgendwie muss man es halt hinkriegen und dann so bauen, dass es eben möglichst billig herzustellen ist. Also im Fall von Fostag ist relativ günstig herzustellen, sage ich mal.
Ja. Aber also ich bin voll überzeugt, ich bin ganz, ganz voll überzeugt, dass uns das sicherlich in den nächsten Jahren, dass das gelingen wird. Ja? Weil wenn man bedenkt, dass es so Aggregate schon gab, wie zum Beispiel den Aggregat von Dr. Murray, das war sicherlich jetzt kein riesengroßes Materialaufwand, das dann notwendig war, um das Ding ins Laufen zu bringen. Oder die Testatiker zum Beispiel, diese Schweizer Testatiker.
Ach Gott, die gibt es seit 30 Jahren. Und danke an den Chat übrigens, Herr Seelhofer heißt er, danke vielmals. Herr
Seelhofer, genau.
Die sind inzwischen leider auch schon verstorben. Die sterben wie die Fliegen, die freien Energieforscher.
Ja, die werden natürlich auch älter, klar.
Ja.
Oder so wie die Testatiker zum Beispiel, die 1983 von den Schweizer Paul Baumann entwickelt wurde, nicht?
Ja.
Die auch 3-4-5 kW Dauerleistung gebracht hat, ständig.
Ich habe Videos in den 90er Jahren von der Testatiker gesehen.
Genau.
Ich bin fassungslos da gesessen und habe mir gedacht, entweder diese Leute sind völlig wahnsinnig oder alle anderen. Und ich fürchte, es ist Letzteres. So wie Sie es vorher gesagt haben, alle anderen sind wahnsinnig. Oder vielleicht ein paar nur, was weiß ich. Ja, also ich glaube, es ist müßig, da den irgendwelche verschwörungstheoretischen Aspekte davon jetzt, weiß Gott wie, man kann sich an drei Fingern ausrechnen, woran das irgendwo auch unter anderem scheitert, aber weil das auch im Chat gekommen ist, eine Frage, was sind denn die Nachteile davon? Gibt es da keine Nachteile? Es gibt es ja eigentlich nicht. Es hat alles einen Nachteil. Also was ist der Nachteil der Raumenergie, Ihrer Meinung
nach? Also mir ist momentan überhaupt kein Nachteil bekannt.
Das ist lustig, mein Turto auch nicht.
Ja, es ist, für mich ist das die reinste Energieform, die es überhaupt gibt, weil es eine, wie soll ich sagen, weil es eine komplett neutrale Energie ist, eine komplett neutrale Energieform ist, die sich erst durch die Wechselwirkung mit Materie umwandelt, in den verschiedensten anderen Energieformen. Ja?
Hm. Das heißt, aber also gesundheitliche Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Feinstaub oder so, gibt es nicht.
Im Gegenteil, wir haben sogar, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ja, warum nicht? Wir haben, mein Aquapol-System gibt es ja schon seit 1985 und ich habe 48.000 neuartige Generatoren, physikalische Generatoren europaweit im Einsatz, auch jetzt nun schon in Südafrika. Und da ist interessant, dass in den oberen Bereich, wo diese Raumenergie zufließt, ja, also wo das System sozusagen fast 99,9% der Energie bekommt, nämlich von oben, also diese, der Kegel, dieser Energieansaugkegel von oben, wenn man ihn räumlich vorstellen kann, also wie ein Trichter, ja, dass sogar in diesem Bereich eine positive Aufwertung dieses Raumes erfolgt. Der Professor Lotz, der hier sehr viele Untersuchungen gemacht hat in den 2003, glaube ich, bis 2005, der hat zum Beispiel festgestellt, dass in dem Bereich, wo die Raumenergie konzentrierter in das System einfließt und es verstärkt in seiner Wirkung, dass dort der Anteil der negativen Luftionen erhöht wird. Negative Luftionen findet man zum Beispiel extrem stark im Wald oder neben einem Wasserfall oder bei einer Kerze oder wenn man sich ein paar Minuten duscht, dann hat man so ein richtiges gutes Gefühl, da ist die Luft wirklich negativ luftionisiert. Oder nach Blitze zum Beispiel, nicht? Nach einem wirklichen Donnerwetter, Blitze, dann ist die Luft wirklich sauber und man hat das Gefühl, die ist einfach irgendwie, die ist angenehm, ne?
Ja, stimmt.
Also das heißt, ich erfahre sogar durch diese Verwendung der Raumenergie eine Aufwertung der Qualität des Raumes, wo diese Energie einfach noch verstärkt zufließt. Also das sind einfach so auch biologische Effekte, die ganz interessant sind, weil ich konnte mir das auch nicht vorstellen, wie man das sonst noch, wie auf welche Parameter man das sonst noch irgendwie messen kann oder wie oder was das verändert. Ne? Und ja, da waren zum Beispiel diese Lott-Studien von den sehr bekannten Baubiologen Professor Lott, Deutschland, der leider Gottes auch letztes Jahr verstorben ist, die waren da wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Also mir ist negativ, ist mir nichts bekannt.
Ja gut, im Chat hat da einer einen recht guten Nachteil gebracht, nämlich keine Profiterzielung.
Das habe ich nicht verstanden.
Naja, mit freier Energie kann man kein Geld verdienen. Nur
das stimmt ja nicht, weil naja, die müssen ja, diese Generatoren
das ist
müssen
freie
ja
Energie
gebaut werden.
Ja, aber die baut man einmal und dann die sind ja relativ, naja, wenn das Solid State ist, dann ist das ja, ja fast wartungsfrei. Das heißt, die bauen
ja,
den, naja bitte, dann bauen sie den, da stellt sie den hin und das war's.
Das stimmt.
Also das Geschäftsmodell der jetzigen Energieerzeugung ist ja schon einiges belastungsfähiger.
Na natürlich, na klar. Aber jetzt stellen Sie sich vor, momentan verdienen ja nur einige wenige auf diesem Planeten die massenhafte Kohle.
Ja, gut.
Das sind unsere
neben Millionen und Millionen von Arbeitsplätzen. Aber gut, das sind alles diese ökonomischen Dinge, die halt bekannterweise die Veränderung dieser Veränderung einen ziemlichen Widerstand entgegensetzen. Ne?
Ja, klar. Aber auf der anderen Seite schauen Sie sich mal an, wie viel Umwelt dadurch zerstört wird.
Nein, Sie brauchen mich nicht davon überzeugen, dass es die Sache wert wäre. Aber ich sage nur, ein weiterer Nachteil, finde ich recht interessant, sicherheitspolitisch bedenklich, schreibt da jemand.
Sicherheitspolitisch bedenklich?
Ja, mit vielen Rufzeichen. Können Sie damit
wie
was
meint anfangen? Er denn das?
Naja, ich interpretiere jetzt einmal, wenn ich einen freien Energie, ich habe das auch dem Herrn Turtow schon gestellt, diese Frage, ja. Derzeit sind zum Beispiel Laserwaffen, CO2-Laser und so eher nicht so interessant, weil die halt relativ viel Energie brauchen und man da halt einen Energiegenerator mitschleppen müsste. Und der ist dann ziemlich schwer, ne? Oder die Batterie oder was auch immer. Und ich meine, es ist selbsterklärend, mit freier Energie hätte man das Problem gelöst, ne?
Ja.
Ja. Das ist die sicherheitspolitisch bedenkliche Aspekt dran.
Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich sehe mehr, dass, wenn ich mir anschaue, wie sicherheitspolitisch, die Atomenergienutzung oder die kalorischen Kraftwerke oder wie auch immer, oder wie auch immer. Also ich sehe da überhaupt keinen, ich sehe das überhaupt nicht. Tut mir leid.
Ich meine, nein, ich sehe das schon, aber ich weiß nicht, wie relevant es ist, weil wenn es sonst sowieso zu Ende geht, dann könnte man es zumindest versuchen. Ne? Und Stichwort Atomenergie, das ist ein gutes Beispiel, ne? Weil ein Abfallprodukt davon zum Beispiel, von dieser Anreicherung auch, sind dann eben Nuklearwaffen.
Natürlich.
Und die sind sicherheitspolitisch auch nicht gerade unbedenklich, ganz im Gegenteil.
Die sind also gar nicht unbedenklich.
Aber ich glaube, man sollte... Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man sagt, na, da gibt es überhaupt keine Bedenken. Und es ist, weil es ist natürlich, wird, wenn diese Technologie frei verfügbar ist, wird sie halt auch in der Waffentechnologie eingesetzt. Und dann kann man sich natürlich an drei Fingern ausrechnen, was da dann möglich ist.
Also
Drohnen zum Beispiel. Eine Drohne zum Beispiel. Eine Drohne mit einem Bordlaser, die kann ewig rumfliegen.
Ja.
Ewig.
Ich weiß.
Ja.
Also ich gebe Ihnen zu bedenken oder ich kann nur feststellen, ich denke, dass diese Technologie teilweise bereits für die Kriegsführung oder für derartige Technologien schon lange im Einsatz ist, ohne dass wir es wissen.
Aha.
Da bin ich ganz voll davon überzeugt, dass also gewisse Kreise sich diesen Technologien schon längst, das eine oder das andere schon längst unter den Nagel gerissen haben, um deren eigenen Ziele, um deren eigenen Zwecke zu verfolgen. Ich meine, da gibt es ja auch, es gibt auch relativ viel Literatur zu denen. Ich will da jetzt gar nicht viel weiter eingehen, weil das kann uns nur Kopfzerbrechen machen.
Ja, das zerbricht das auch Köpfe.
Drum ist es, glaube ich, viel wichtiger, dass wir einfach den friedlichen Aspekt einfach sehen, die friedliche Nutzung und vor allem die schnelle Verbreitung, einfach, dass das noch schneller verbreitet wird, dieses Wissen, dass einfach Technologien, die für friedliche Zwecke verwendet werden, auch schneller unter die Leute kommen. Da haben wir viel mehr davon, wenn wir uns damit beschäftigen.
Was sind denn jetzt Ihrer Meinung nach die vielversprechendsten Ansätze, Stichtag heute quasi, für freie Energie?
Generatoren. Also ich denke, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel der LUTEC-Konverter, der auch schon viele, viele Jahre in Australien von einem australischen Ingenieur entwickelt wurde, der auch nachweislich einen gigantischen Over-Unity-Effekt hat von ungefähr 1400%. Ich denke, dass der sicherlich auch bald in Europa, bald auch nach Europa kommen wird. Den letzten Stand, den ich habe vom Patentamt, ist, dass es das europäische Patent noch nicht durch ist. Und als Erfinder kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Kollegen darauf warten, bis das durch ist, und dann werden sie wahrscheinlich auch auf den europäischen Markt kommen. Aber es gibt auch andere.
Glauben Sie, schön, da muss ich kurz inzwischen vorstellen, glauben Sie, dass das so funktioniert? Ich glaube nämlich, dass der Open-Source-Ansatz von Herrn Turtur genial ist.
Es ist auch meiner Meinung nach momentan der genialste, weil wenn man etwas Open-Source pusht und einfach aufs Internet stellt, und dass es Tausende und Millionen von Leute sehen können und downloaden können und daheim, zu Hause das basteln können, ist halt die Chance viel, viel größer, dass das schneller durchkommt. Da laufen sie auch bei mir die offenen Türen.
Es tut zwar trotzdem keiner, aber okay, ich find's da. Aber gut, gehen wir weiter. Sie sprechen da immer jetzt Dinge an, die tatsächlich schon als Prototyp real umgesetzt sind. Ne?
Genau, fertig, die sind serienfertig. Und ich glaube, da gibt es ja auch schon Serien, die in Australien oder in Asien bereits in Anwendung sind und verkauft werden. Ne? Das ist ein Beispiel. Das andere ist einfach die Spaltung von Wasser, nicht dieses braunsche Gas zum Beispiel. Das ist in Asien, China, Korea zum Beispiel. Das ist üblich, dass man dort schon mit dem sehr effektiven Branchengas zum Beispiel schweißt, dass es dreimal günstiger ist und dreimal effektiver ist als mit unserem Acetylengas oder mit unseren Schweißflaschen, ne, die man immer hin und her schleppen muss und sich ausleihen muss und so weiter. Und auch mit Wasserstoff kann man einiges verursachen. Ich möchte ja kurz erwähnen, den Stanley Meyer zum Beispiel. Stan Meyer, der einfach seinen Buggy mit Wasserstoff angetrieben hat, mit einer ganz neuen Technik, das Wasser zu spalten, das sehr, sehr energiesparend war. Und er hat auf 100 Kilometer 3 Liter Wasser gebraucht. Super. Der Junge lebt nur nicht mehr. Den haben sie eingeladen für ein Mittagessen oder für ein Abendessen, und am nächsten Tag ist er an Lebensmittelvergiftung dargelegen.
Dann sterben wie die Fliegen, sag ich ja. Hat dieses Wasserauto zum Beispiel, gab es auch schon mal eine Sendung auf Crop FM, hat die was irgendwie mit der Joule-Zelle zu tun, die ja recht effizient Wasser aufspalten kann? Kennen Sie das?
Wird die Joule-Zelle mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom oder mit Wechselfeld aktiviert? Ich weiß es nicht auswendig.
Ich bin mir jetzt ein mit irgendeiner gepulsten Spannung, aber ich weiß das
nicht. Genau, also wenn es gepulste Spannung oder gepulstes Hochfrequenzfeld ist, dann geht es in diese Richtung. Aber das ist ein komplett neuer Ansatz, das Wasser zu spalten. Nicht? Also nicht mit Elektrolyse, so wie man es konventionell macht und das relativ teuer ist und relativ aufwendig ist.
Ja, so geht es nicht. Ja.
Da gibt es andere Wege. Ich habe das auch in Ungarn auf einem Kongress, den ich 1992 oder 1991 beiwohnte. Ich habe dort auch einen Prototypen ausgestellt gesehen. Ich habe selbst gefilmt, da war ich einmal als Filmer unterwegs. Und das war auch so ein Prototyp ausgestellt, der das Wasser gespaltet hat, also mit hochfrequenter Energie, aber gepulster Energie. Und das sehr, sehr effizient war, also wo man das 14-fache an Energie herausbekommen hat, als wie wenn man jetzt die Elektrolyse verwendet hat, die klassische. Ne?
Ja, und auch damals und da wird man wahrscheinlich gehofft haben, dass in spätestens 2 Jahren der endgültige Prototyp existiert. Aber
das war ein älterer Mann. Das war schon ein alter Knacker.
Lass mich raten, der ist inzwischen tot.
der lebt heute nicht mehr wahrscheinlich. Okay. Das ist immer das Problem, nicht? Ich sehe das auch als Problem immer in der Erfinderschaft. Ne? Ich bin ja im Erfinderverband ja ein Mitglied. Und das Hauptproblem von den meisten Erfindern ist, sie sind zu wenig gruppenfähig. Ne? Sie glauben, sie müssen alles alleine machen und fürchten, dass ihnen das weggenommen wird oder wie auch immer.
Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Da wird herumgeheimnist die ganze Zeit. Natürlich. Und ja, ich stehe kurz vor dem Durchbruch und das jahrelang. Jemand schreibt da im Chat, wann gibt's denn endlich die Baupläne? Geh auf die Sendung mit Professor Turtur, verlinke dich auf seine Seite und dort findest du alles an Bauplänen. Erfolg! Genau. Pack's an, geht schon. Und melde dich dann bei mir und zeig uns den Magnetmotor. Komm, geht schon. Ja, also Wasserstoff ist also für Sie ein interessanter Ansatz auch. Wobei
das ist ein sehr interessanter Ansatz. Weil da gibt es ja schon Ergebnisse, da gibt es schon jede Menge an Experimente. Da ist man aus dem Prototyp-Stadium schon lange heraus und man könnte wahrscheinlich schon lange in Serie gehen und geht ja auch schon teilweise in Serie, jetzt speziell in Korea und in China. Nicht?
Was?
Hauptsächlich mit Schweißen oder mit Heizen. Die machen auch Aggregate zum Heizen zum Beispiel. Da wird auch geheizt mit Wasserstoff. Also das heißt.
Und da müssen wir jetzt aufpassen, wenn Sie sagen, mit Wasserstoff geheizt, das heißt noch gar nichts. Weil nämlich diese Initiative, die auch von George Bush in den 2006 oder so als großes, also das Elektroauto wollte man ja offenbar nicht, aber dann kam man auf die glorreiche Idee, hey, wir machen das mit Wasserstoff, das ist viel besser. Aber nicht mit Wasserstoff on demand, sondern auch wieder mit Wasserstoff Tankstellen und dann muss das Auto den Wasserstoff mitführen. Ja. Und das ist Schwachsinn, das wird nie funktionieren, total gefährlich, total teuer, die Autos kosten $1 Million, das ist Schwachsinn zum Quadrat.
Das ist absoluter Schwachsinn.
Wir reden, und das muss man ganz deutlich sagen, von Wasserstoffproduktion on demand im Auto, so es funktioniert, dann wäre das wirklich toll. Ich fülle in das Ding Wasser ein, spalte den, der reagiert, bringt mir meine Leistung und dann kommt hinten Wasser raus. Und wenn ich ganz lustig drauf bin, kann ich das Wasser ja auch im Kreis führen, oder?
Ganz genau.
Und
das ist die Idee. Das ist die Grundidee. Das heißt, ich brauche keinen Tank von Wasserstoff, sondern ich habe den Wassertank und spalte bei Bedarf das Wasser um in Wasserstoff und Sauerstoff. Das muss einfach so passieren. Weil alles andere ist Nonsens. Das, was der Bush da verzapft hat, da sieht man wieder, dass die Energielobby dahinter ist, dass der wieder ein Sprachrohr der Energielobby war, aber die wollen wieder Kohle damit machen natürlich, selbstverständlich.
Ja, sollen sie auch, aber es muss halt irgendwie anders gehen, es funktioniert halt so nicht mehr.
So ist es.
Aber gut, das Wasserstoffauto hat jetzt aber nichts mit Raumenergie zu tun, oder doch?
Nein, also ich gehe schon davon aus, dass also bei dieser hochfrequenten gepulsten Wasserstoff, also Wasserspaltung, dass hier Raumenergie ins Spiel kommt, dass hier einfach Raumenergie ins Spiel kommt. Genauso wie zum Beispiel die Atombombe ja nur deshalb gut funktioniert oder die Auswirkung deshalb gut funktioniert, diese Wasserstoffbombe, weil ja Raumenergie ins Spiel kommt.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, fragen Sie den Professor Turtur oder andere, die sich damit schon lange beschäftigen.
Das heißt,
ich will das gar nicht zu oft publizieren oder zu laut sagen. Ja. Aber es ist einfach so. Ja. Also Wasserstoff, die Wasserstoffreaktionen, Kernreaktionen und so weiter, da kommt Raumenergie ins Spiel.
Obwohl jetzt diese Kernreaktionen nicht unbedingt was mit der Aufspaltung der Wasserstoffmoleküle zu tun haben.
Ja.
Der Wassermoleküle, meine ich.
Ja.
Und der Wassergewinnung. Ich meine, ich habe da so die naive Vorstellung, dass man da irgendwie so mit Resonanzfrequenzen arbeitet und dadurch dieses Wassermolekül sich leichter löst, also quasi loslassen. Ne? Das ist ja auch.
Genau. Es geht immer um Resonanz. Das ist der springende Punkt bei der ganzen Geschichte. Bei allen, wie man Raumenergie umwandelt, in welche Form auch immer, es ist immer irgendwo ein Resonanzpunkt. Es braucht irgendwo eine bestimmte Resonanz, eine bestimmte Frequenz oder eine bestimmte Spannung, eine hohe Spannung oder es braucht was weiß der Teufel was, um einfach das umzuwandeln, um einfach die Raumenergie umzuwandeln, damit die einfließen kann und das ganze System verstärken kann. Ne?
Wenn sich jetzt jemand fragt, was brauche ich das? Was würde, wie würde denn eine Welt aussehen, in der jetzt diese verrückte Idee, ich muss dazu sagen, so sie funktioniert, weil es muss einfach einmal jetzt wirklich ein Prototyp auch da stehen. Ja. Und dann kann man es auch wirklich sagen, jetzt kann man es nur sehr stark vermuten. Aber wenn jetzt das Wunder passiert, was würde sie verändern, Ihrer Meinung nach?
Ach Gott. Wenn dieses Wunder passiert, und ich gehe davon aus, es wird einmal passieren, dann hätten wir viele, viele Sorgen los. Schon alleine, was die Umweltbelastung betrifft, weniger Gifte durch die Autoabgase. Man erspart sich dann auch eine Menge Geld. Man könnte dieses Geld dann für andere Zwecke verwenden, wenn man energieautarker wäre. Also das ist einfach unvorstellbar. Ich möchte auch das Zitat zitieren von dem Dr. Brian O'Leary, der ein ehemaliger NASA-Astronaut war.
Der schon leider schon gestorben ist. Ja.
Der ist leider letztes Jahr gestorben. Er dürfte auch schon wahrscheinlich die 70 schon überschritten haben. Aber er sagt einfach, wenn diese neuen Energietechnologien weltweit freigelassen werden würden, wären die Veränderungen erheblich. Es würde jeden betreffen. Sie sind überall anwendbar. Diese Technologien sind das absolut Wichtigste, das derzeit in der Geschichte der Welt passiert. Das ist ein Zitat aus dem Film Drive von 2011. Also ich kann mich dem nur anschließen, und es wird sich wirklich viel ändern. Man muss sich nur vorstellen, Antriebstechniken, ja, wenn die Antriebstechnik umgebaut wird von den Verbrennungstechnologien weg auf Raumenergietechnologie. So wie es Nikola Tesla ja eigentlich praktiziert hat, das ist ja nichts Neues. Ja, 1931, der ist ja gefahren mit seinem Pierce Aero, und da gab es ja Zeitzeugen, und da gibt es ja heute Dokumente drüber. Der hat's ja bewiesen, dass das möglich ist. Ja,
ja, das hat zu meinem großen Erstaunen auch Herr Turtur in der letzten Sendung, in der Sendung mit ihm erzählt. Eben. Tesla ist auch so ein Ding. Ich habe mal gedacht, ja, also war ja ein interessanter Mann, das mit der Raumenergie, wer weiß. Ne?
Er hat nur einen Nachteil gehabt. Er ist leider Gottes mit jemandem geschäftlich in Verbindung gewesen, der ein bisschen andere Absichten verfolgt hat, als der Menschheit mit solchen Technologien zu helfen. Das war J.P. Morgan. Ne? Ein richtiger Finanzmoloch, der an Öl verdient und der auch an den Energie, an Elektrizität verdient hat.
Ja,
der
war doch nicht null interessiert. Die haben doch jetzt gerade mal so 9 Milliarden in den Sand gesetzt. Wenn man dieses Geld nehmen würde und in diese Forschung steckt, können Sie sich vorstellen, was da passieren würde? Da bin ich hundertprozentig überzeugt, da würden ganz viele Dinge rauskommen dabei. Ja.
Irre.
Aber so irre. Ist es halt einfach durch Reibungen des Finanzsystems so
Es ist unvorstellbar. Aber wie gesagt, man muss sich bewusst sein, das ganze System auf diesem Planeten wird gelenkt. Das sind alles keine Zufälle, warum wir in diesem Zustand sind, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist alles kein Zufall.
Ich glaube nicht, dass man das wirklich so lenken kann, aber das sind einfach ziemlich schlaue Typen, Männer und Frauen, die einfach Zufälle hernehmen und die für ihre Dinge ausnutzen und in die richtige Richtung spinnen. Ja, ich glaube, so funktioniert das.
Natürlich.
Ich glaube nicht, dass das allmächtige Magier sind, die uns alle jetzt fern beeinflussen. Ich glaube, dass es teilweise recht banale Dinge sind, wie das funktioniert. Ja. Da gibt es übrigens ein Buch, Trust Me, I'm Lying, Autor entfällt mir jetzt leider, das war ein Spin-Doktor, und der erzählt dann über seine Praxisen, über seine Praktiken. Ich habe von dem noch ein Interview gehört, ich werde mir das Buch jetzt irgendwann nochmal durchlesen. Es ist haarsträubend, und es wird so klar, wie das funktioniert.
Ja, ja.
Das ist wirklich schräg, also Wahnsinn. Mhm. Ja. Jetzt sind wir also mitten wieder in die Sache gelangt, warum geht's nicht. Aber wie gesagt, das kann sich zum einen jeder an drei Fingern ausdenken, zum anderen hilft Jammern halt auch nichts. Sie sind ja auch Vertreter der Firma, oder Sie sind Gründer der Firma Aquapol.
Ja, genau.
Jetzt, ich möchte nur schauen, Sie fragen, gibt es eigentlich jetzt, Sie haben da einen Zusammenhang zwischen diesem Gerät, das ist also zur Gebäudeentfeuchtung wird das verwendet.
Genau, das ist da praktisch die praktische Anwendung.
Ja, das könnte man vielleicht bald einmal auf ganz Graz anwenden, weil wenn die Mur wirklich einmal über die Ufer tritt, dann wird man vielleicht ganz Graz entfeuchten müssen bald. Das ist unglaublich, da ist wirklich, wir sind da im Regenwaldgebiet bald. Aber auch recht erstaunlich. Gut, gibt es ein paar sehr böse Stücke, auch so ein Detektiv, der da ermittelt und der natürlich rausfindet, da funktioniert gar nichts. Und wenn man nur das sieht, dann denkt man, oh, was für ein Schwachsinn.
Oh,
das ist ja so ein Kasterl und da ist ja eigentlich nichts drin jetzt für den Laien.
Ja.
Und was passiert da dann und was hat das mit Raumenergie zu tun?
Naja, dadurch, dass es das Ding braucht ja weder einen Strom noch Batterie.
Naja.
Ja. So, das heißt, es sind Bauteile, die elektrotechnisch ähnlich sind, aber nicht wirklich in den Bereich der Elektrotechnik fallen oder in den Bereich der Nachrichtentechnik fallen. Ja. Und diese Bauteile zusammengesetzt ergeben einen neuartigen Generator, der in der Physik, den man im Physikbuch bis heute natürlich noch nicht nachlesen kann, weil es auf einem komplett neuen physikalischen Prinzip funktioniert. Und dieses Maulentfeuchtungssystem Generator, nehmen wir jetzt einmal diesen Generator her, bekommt von der Erde eine bestimmte Bodenenergie. Mit dieser Bodenenergie geht er dann in Resonanz mit der Raumenergie von oben. Das heißt, es fließt von oben Raumenergie zu und von unten fließt eine bestimmte Erdenergie zu mit einer ganz bestimmten Frequenz. Also das ist komplett selektiv, das System. Und durch das Zufließen der Raumenergie wird das ganze System verstärkt. Und es sendet einfach ein Wirkfeld aus, das die Wassermoleküle entweder so wie bei der Mauertrockenlegung, bei der Gebäudetrockenlegung nach unten polt. Aber es geht hier um aufsteigende Feuchtigkeit. Ja, und nicht um Kondensfeuchtigkeit, so wie, oder das Wasser auf der Decke, wie dieser Detektiv damals das in dieser Sendung so schön gezeigt hat. Das ist totaler Schwachsinn, was die aufführen, sondern es geht um aufsteigende Bodenfeuchtigkeit und dieses Wasser oder die Feuchtigkeit im Mauerwerk wird offensichtlich durch dieses Wirkfeld umpolarisiert, das heißt umorientiert und es wandert nach unten. Und umgekehrt, wenn das System verkehrt gebaut ist, unter Anführungszeichen, macht es das Gegenteil. Also das kann Feuchtigkeit auch nach oben holen, so wie wir auch Versuche gemacht haben mit der Bodenkultur und da eine Diplomarbeit entstanden ist vor vielen Jahren, wo wir das nachgewiesen haben im Wachstum auf einem Feld, nicht? Bei den Früchten. Feldfrüchten.
Ja.
Und das ist es. Und das ist natürlich nicht erklärbar. Also von der Physik her, wenn man jetzt wirklich nachschlagen will oder in die Physikbücher das erklären will, das geht nicht. Das können sie nicht erklären. Darum habe ich ja auch jemand am Anfang gesagt, die Physik, so wie sie derzeit ist, so wie es derzeit bekannt ist, also sagen wir mal so, ist unvollständig. Sie ist unvollständig. Es fehlen wesentliche Energiespektren, die Physik bis heute nicht erfasst hat. Das ist der Punkt. So wie Elektrogravitation zum Beispiel. Nicht, dass man durch Elektrizität die Gravitation beeinflussen kann. Das gibt es in der Physik nicht. Aber es gibt etliche Beweise, es gibt etliche Versuche, die das nachweisen. Dass es möglich ist, durch Elektrizität die Schwerkraft eines Körpers zu beeinflussen.
Das ist richtig. Es gibt auch, also Elektrogravitation ist auch so ein Thema, wo also alle die Augen verdrehen und auch da offenbar scheint auch mehr dran zu sein und es scheint irgendwie da auch eine Parallele zu Raumenergie zu geben, die ich aber
natürlich
noch in keinster Weise durchschaut habe. Übrigens, dieser Detektiv ist ja auch kein Detektiv, sondern ein Schauspieler. Aber gut. Keshe Foundation, haben Sie davon schon mal gehört?
Wie heißt die?
Keshe Foundation. K-E-S-H-E. Ich werde in letzter Zeit bombardiert mit Links auf diese eine Ankündigung, wonach, glaube ich, so gegen Ende des Jahres, ne? Wir sind ja im Jahr 2012. Unglaubliche Revelations, also offenbar.
Okay, ja, ich habe auch davon schon gehört. Ja.
Haben Sie
weiß nicht. Die gehen, glaube ich, auch an die Öffentlichkeit damit, ne?
Sagen Sie, ja. Aber Sie wissen auch nicht, wer da dahinter steckt oder was auch immer. Das ist so.
Weiß ich auch nicht, da bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt. Da habe ich mich nicht so eingehend damit beschäftigt. Aber so wie diese Foundation wird es noch viele andere geben. Also es gibt
und gab es schon viele andere
Gruppen.
Ja, es gibt
die
andauernd.
Die da daran arbeiten, vielleicht manchmal noch ein bisschen noch verdeckt, nicht so öffentlich. Die sind halt schon so weit, dass sie an die Öffentlichkeit gehen. Also da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch viel tun.
Von meiner Seite jetzt abschließend zu Aquapol. Es ist ja wirklich strange, wenn man also anschaut, was Leute da für einen Aufwand betreiben müssen, um ihre Häuser zu entfeuchten.
Wahnsinn, ja.
Und dann kommen sie da daher mit so einem, mit so einem Kastel, so einem kleinen, wo nichts drinnen ist, und behaupten, und damit funktioniert es dann. Jetzt hat in der Kritik, die da auch geäußert wird, sagt man halt, ja, das ist halt wegen dieser begleitenden Maßnahmen, die sie da empfehlen, dass man halt lüftet und so. Und das wäre, und deutet dann halt an, das wäre ja so auch passiert. Also da zeigen sie ja, oder da gibt es dann schon jetzt ein paar Beispiele von Fällen. Also wenn das so einfach wäre, dann gäbe es keine Gebäudeentfeuchtungsindustrie.
Natürlich.
Und also sie sind Wahnsinn. Da ja, sie sind,
diese, ja, warten Sie, diese Kritik kommt meistens von den Mitbewerbern, kommt meistens von Konkurrenz, oder meistens von irgendwelchen sogenannten Fachleuten.
Naja gut, aber die sind ja in ihrer Denke drin. Und wie gesagt, also die fühlen sich natürlich fast schon provoziert, und ich meine, das kann ja nicht sein. Verstehe ich auch irgendwie. Aber der Punkt hier ist auch wieder wie so oft. Es gibt dann eben, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die sind alle bezahlt oder wahnsinnig oder beides, aber ja, es gibt halt sehr viele Leute, inklusive, ich glaube, dass ein Flügel des Parlaments in Budapest wurde auch auf diese Art entfeuchtet.
Ist ja, natürlich, ein Trakt, ein kompletter Trakt, ja.
Also es gibt da schon einige Erfolgsstories, und wenn man jetzt einmal davon absieht, dass man jetzt behauptet, dass das jetzt alles nur durch gutes Lüften entstanden ist, dann hilft halt nichts, dann reicht es eben nicht. Es nutzt niemanden und bringt die Diskussion keinen Millimeter weiter, wenn man einfach nur sagt, ja, huhuhu, das kann ja gar nicht gehen, so ein Blödsinn, schaut euch das Kastel an, da sind ja Bauteile für 20 Euro drin. Das ist völlig wurscht, schaut euch einen Elektromotor an und rechnet aus, wie viel die Bauteile kosten. Ja, ja, das genau, geht es nicht. Das funktioniert das Kastel, ja, dann muss man sich doch genau anschauen. Passiert nicht. Passiert ja nicht. Und das macht mich wahnsinnig. Das macht mich total wahnsinnig. Also, ja, wie zieht das an?
Aber nee, es soll
sich doch jemand widerlegen. Bitte, ja, es soll doch ja jemand kommen und ihre unverfrorene Aussage, ja, sie könnten damit so einem Ding ein ganzes Gebäude entfeuchten. Es soll doch bitte das jemand widerlegen. Und zwar schlüssig und nicht nur mit ja Polemik.
Ja.
Ich könnte mir endlos jetzt drüber aufregen.
Sie sprechen das genau an.
Ja, und dann bin ich also, ich habe kein Problem damit, wenn das jetzt ja widerlegt wird. Ja? Ja. Dann muss man sich trotzdem noch anschauen, warum es so oft funktioniert hat, weil irgendwas übersieht man da. Das steht fest. Ja. Aber vielleicht nicht so, wie Sie sich das jetzt da ausgedacht haben. Aber das passiert eben nicht. Und das finde ich, deshalb, ich mag mich gar nicht mehr befassen mit solchen, mit, ich habe nichts gegen Skepsis, absolut nichts. Ich bin genau sehr skeptisch, aber Skepsis, die nur auf Polemik und, ja, und so weiter fußt, damit beschäftigt mich überhaupt nicht mehr. Ich möchte auch alle im Chat immer wieder dazu auffordern, auf das gar nicht mehr einzugehen. Das, ja, das bringt nichts, null.
Ja.
Gut, haben Sie von der BEM-Konferenz gehört?
Von welcher?
BEM-Konferenz. BAM. Die findet in Hilversum, eine Exopolitik-Aktivistin hat mich heute netterweise aha angerufen. Von der Dame habe ich auch erfahren, dass der Herr O'Leary schon gestorben ist. Das habe ich peinlicherweise nicht
ja
gewusst.
Ich weiß, ja, ja.
Am 9. November findet die statt. Ich werde es dann auch noch verlinken, zeitnah in den News. Und dort soll es also eine Konferenz geben in den Niederlanden zu diesem Thema. Da sollten Sie vielleicht hinfahren.
Ja? Na Moment, wenn das in Niederlanden ist, ich habe jetzt nur den Namen nicht in den Kopf.
BEM-Conference heißt sie. BEM okay geschrieben. Findet man im Netz.
Unter ist das im September, November?
Ja. Nein, das ist am 9. November. Bis dauert so 3 Tage.
Ich habe jetzt meinen Kalender nicht mit, aber ich bilde mir ein, da sind wir auch eingeladen.
Ah, also sehr schön.
Da bin ich auch als Gastredner eingeladen, ein Referat zu halten.
Na wunderbar.
Ja, ich denke dort, ja, jetzt wo Sie mich daran erinnern. Ich habe so einen dichten Terminkalender, bei mir ist schon ein bisschen schwierig.
Ja, das ist ja gut.
Sachen mir auswendig zu merken.
Ja. Im Moment befinden Sie sich ja gerade in Florida, auch in offizieller Raumenergiemission, oder geht es da um was anderes?
Nein, da geht es mehr um private Dinge.
Verstehe.
Genau.
Ist auch so schön warm wie bei uns? Jetzt ist bei uns ja wieder warm.
Ich habe es nicht verstanden.
Ist da auch so schön warm wie bei uns?
Ja, Florida? Das ist ein bisschen heißer.
Das ist heißer, ja, denke ich mir doch.
Da schwitzt man, wenn man 2 Minuten draußen auf der Straße steht.
Ja, Sie sollten mal da jetzt in diesem Studio sein. Das ist ein Wahnsinn.
Puh. Das kann man vorstellen, ja.
Ja, wir kommen jetzt dann eh schon gegen das Ende der Sendung. Das heißt, die aussichtsreichsten Projekte derzeit, das war jetzt dieser Australier und dann die Sache mit der Wasserstoffspaltung on demand.
Ganz generell, ja, Wasserstoffspaltung, dann, ich meine, was noch momentan läuft oder was schon im Laufen ist, wo schon Lizenzen vergeben werden, das ist diese Rossi-kalte Fusionstechnologie, ne?
Ja.
Die man ja vor 10, 15 Jahren mit großem Gelächter mehr oder weniger abgetan.
Ja, was ist denn jetzt mit der? Genau, die ist ja auch immer wieder in den Nachrichten auch und so weiter, aber so richtig, es steckt auch ein bisschen. Können Sie da irgendwie so noch was erzählen?
Ich weiß nur, dass Lizenzen vergeben werden und dass Deutschland, glaube ich, möglicherweise jetzt schon einen Lizenznehmer hat und Japan und China, glaube ich, noch nicht. Der ist ziemlich aktiv gewesen, dieser Rossi. Und der hat das ziemlich gut gemacht und dürfte das jetzt ganz gut unter die Bevölkerung bringen. Ne?
Und in den USA gibt es da auch schon einen Lizenznehmer?
Ich denke schon, ja.
Ja, weil das wäre natürlich der größte Energieverbraucher im Moment, glaube ich. Naja, China ist ja schon. Aha, also Rossi. Und also diese drei Dinge und den Herrn Turtur kann man schon auch zu den. Oder
naja, also den Turtur, diesen Turtur-Konverter, es ist mir schon real, dass der in wenigen Monaten oder in ein, zwei Jahren, dass da was Funktionierendes einmal auf dem Tisch steht. Ich meine, es ist nur eine Frage, wie viel Energie man da reinsteckt, wie viel Kohle zur Verfügung ist. Ich meine, so wie Sie gesagt haben, wenn dein Budget von ein paar hunderttausend Euro zur Verfügung wären, dann ist das innerhalb von einem Jahr erledigt. Das ist meine Meinung. Halbe Million Euro. Und wir haben einen funktionierenden Prototypen und dann braucht es vielleicht noch einmal eine halbe Million oder vielleicht eine Million und dann haben wir ein System, das serienreif ist und das geht rucki zucki. Also das ist wirklich nur eine Frage der Energie, eine Frage des Geldes hauptsächlich.
Es schaut nicht so aus, als ob es eine Frage des Geldes ist. Tut mir leid, ich muss da wieder mal widersprechen. Also,
naja, in dem Fall schon.
Nein, ich habe
die Leute, die sich damit beschäftigen, sind meistens momentan irgendwelche Hobbybastler.
Das ist ein Problem. Aber das andere Problem ist, dass sehr wohl auch Firmen sich damit beschäftigen wollen, die auch Know-how haben, aber die wollen dann immer, dass der Herr Turtur quasi Händchen hält. Und das will der Herr Turtur jetzt wieder nicht, das kann ich ja nachvollziehen, weil er hat jetzt eh schon alles rausgegeben und es gab da offenbar auch schon ein paar Versuche, wo also Firmen versucht haben, das zu bauen, aber so einfach ist es nämlich dann offenbar doch nicht.
Natürlich. Ja. Wie gesagt, da ist sicherlich viel Arbeit, das fällt noch unter Experimentalphysik, nicht? Wo man einfach sehr viele Experimente machen muss und dann immer verbessern muss, nachbessern muss, den Parameter ändern muss. Und das kostet natürlich Zeit. Nicht? Aber ich denke mal, in einem Jahr wäre sowas erledigt. Wenn man da wirklich dahinter wäre, ist das erledigt. Bin ich überzeugt davon.
Das glaube ich auch, nur ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es eine Privatfirma und so weiter, die halt in der konventionellen Technik Erfahrung haben, ob die sich da so leicht damit tun. Also wer weiß, wie viel die da wirklich reinstecken müssen, nämlich an Manpower, also an Ingenieuren, natürlich, die dann wirklich da dran sitzen. Ne?
Natürlich.
Kann schon recht erheblich sein.
Natürlich. Und manchmal ist auch ein bisschen, muss man halt ein bisschen auch möglicherweise die Physik ein bisschen verlassen, das Bestehende verlassen und auf Intuition weiterentwickeln, nicht einfach auf Intuition arbeiten, ne?
Das ist viel verlangt von einem Ingenieur. Also das ist, da verlangen sie jetzt aber viel von einem durchschnittlichen Elektrotechniker oder Mechanikingenieur, Maschinenbauingenieur.
Ja, das ist in diesem Bereich.
Also wenn sie dem jetzt sagen, ja, da sind die Pläne und alles, was da draußen nicht klar wird, das musst du halt einfach spielen. Das muss halt die Intuition.
Man muss, wenn man in diesem Bereich tätig ist, braucht man einen absolut klaren Kopf. Das ist die Erkenntnis, die ich aus meiner Forschung gezogen habe. Also man braucht wirklich einen klaren Kopf, so klar wie möglich, wenig beeinflusst von irgendwelchen falschen Daten aus der Schule, falschen Informationen aus der Schule. Man braucht wirklich einen klaren Kopf, um da ganz frei auf das Thema zugehen zu können.
Ja, aber schauen Sie, auf der einen Seite gibt es die Bastler, die haben nach ihrer Definition einen klaren Kopf, außer sie vernebeln ihn anders.
Einen klareren, sagen wir mal so.
Aber die kommen nicht weiter. Ja gut, und dann gibt es halt die Profis und die sagen sie jetzt, sind zu verbildet.
Die sind zu verbildet,
ja, meines Erachtens. Dann wird es aber schon eng.
Falschinformationen auch natürlich, ja.
Naja, Falschinformationen, sie arbeiten halt mit Informationen, die halt ihnen helfen, aber die nicht unbedingt auf diesem Gebiet jetzt irgendwie sie weiterbringen. Genau. Aber nur dann ist halt der Kreis der möglichen freien Energiemaschinenbauer sehr klein.
Ja, ist sicher klein. Ja. Da bin ich auch Ihrer Meinung, ja. Der ist sicher klein.
Das würde jetzt natürlich erklären, warum die Baupläne vom Herrn Turtur schon so lange herumliegen und keiner schafft es, weil das ist ja, es das nämlich, stimmt. Es schafft keiner.
Schauen Sie, jetzt ist ja auch, jetzt überlegen Sie mal, das, was Turtur gemacht hat in seinem Experiment, in diesem, dieses kleine Experiment im Labor, das ist ja an und für sich, wenn ein Physiker die Grundlagen wirklich verstanden hätte, so wie es Turtur wirklich verstanden hat, offensichtlich, dann hätte eigentlich jeder auf dieses Experiment kommen müssen. Verstehen Sie mich?
Ja, vielleicht, ja. Ja.
Und das ist das Problem. Ja, meines Erachtens, die Physiker oder die Techniker sind einfach durch unser Ausbildungssystem schon zu verbildet. Die haben zu viele Blockaden, die haben zu viele die haben so viele falsche Daten, damit sie da ordentlich weiterkommen können. Das ist der Punkt. Sonst wäre das ja alles kein Thema.
Naja, klingt ein bisschen wie eine Ausrede, aber es stimmt schon. Ich weiß schon, was Sie meinen. Es ist halt, und zwar, ich nenne das jetzt so, es ist jetzt gar nicht so sehr die Blockaden, sondern man will sich überhaupt nicht damit beschäftigen. Man hat quasi, das kann nicht funktionieren, ich verschwende meine Zeit nicht. Ähnlich jetzt wie bei den Wissenschaftlern, deshalb fange mal das gar nicht an. Das heißt, es müsste jemand sein, der also Erfahrung hat, der also sich wirklich in Elektrotechnik auskennt, weil das Ganze dann die Messtechnik ist ja auch unglaublich kompliziert. Ich habe da auch mal mit einem Herrn geredet aus Deutschland, die also versucht haben, das nachzubauen, und ich weiß nicht, wo sie jetzt stehen. Ich habe jetzt da irgendwie kein Update mehr bekommen von ihm. Ja, also allein schon dann das zu messen ist sehr, sehr schwierig. Und es müsste jemand sein, der also technisch wirklich weiß, was er tut, aber dennoch sehr offen ist und ein Freidenker. Ja, das ist halt schwer. Gut.
Ja, Sie haben es gesagt, der offen ist. Der einfach offen ist, auch gegenüber diesen Erneuerungen.
Ne? Und dann doch gewisse Frustrationsfähigkeit, also gewissen Frustrationslevel, weil ich glaube nicht, und also ich habe das auch schon bei Bekannten von mir, sie bauen jetzt einen Magnetmotor. Naja, es hat halt beim ersten Mal nicht funktioniert, ne? Aber meistens lässt man es dann wieder. Und ich glaube, da muss man wirklich hartnäckig sein. Ein anderer Herr aus Ungarn, der Andrasch zum Beispiel, der also schon mal über die Joe-Zelle mir berichtet hat, solche Leute braucht es. Also die einfach nicht locker lassen, die einfach sich da reinbeißen und halt auch das Grundverständnis mitbringen. Ne? Ja, also das Talent, wenn man so möchte, oder den Willen, ich weiß nicht, ne?
Ja, Dauerhaftigkeit. Man muss einfach dranbleiben. Ich meine, ich musste ja selber durchgehen durch diese Scheiße. Bin jetzt ein bisschen vulgär. Aber mir ist es ja ähnlich gegangen. Ich habe mein System auch nicht am Anfang gleich so gehabt, dass es ideal ist. Ich habe einmal begonnen damit und habe dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Und dann, wie ich die Grundlagen gehabt habe zu meinem System, diese funktionalen Grundlagen, die ich erforscht habe, erst dann habe ich gewusst, wie es passiert, was zu machen ist, und dann habe ich den idealen Typen gehabt. Und das hat auch gedauert, von 1983 bis ungefähr 1992. Das hat 9 Jahre gedauert, um dorthin zu kommen. Und das schaut, und wenn Sie das Ding anschauen, es ist relativ simpel. Ja? Das ist relativ ein simpel aufgebautes System, unter Anführungszeichen.
Ja, das ist aber ein Qualitätsmerkmal. Also jeder Ingenieur versucht, einfache Lösungen zu bauen, nicht komplizierte, auch wenn die vielleicht...
Das ist meine Philosophie. Ich meine, es sind die einfachen Dinge, die sind diejenigen, die wirklich punkten. Ja? Ja, in dem Moment, klar. Wenn was kompliziert wird, dann stimmt irgendwas nicht.
Man braucht sich nur die heutigen Autos anschauen, um Gottes Willen. Ja. Und auch der Prototyp von Herrn Professor Turtur erfüllt diesen Grundanspruch eines schönen technischen Designs. Es ist einfach.
Ja, stimmt.
Dadurch ist es nicht anfällig, dadurch ist es wartungsfreundlich etc. etc.
Genau, und so muss es auch sein.
Aber das wirft man dann natürlich zum Beispiel auch Ihnen vor, weil dann schraubt man Ihr Aquapool-Gerät auf und sagt, da ist ja nichts drin, das ist zu einfach. Und da blinkt nichts, da ist nicht einmal eine Batterie drin, das kann nicht gehen. Jetzt, wenn Sie natürlich eine 9-Volt-Batterie einbauen würden, würde man Ihnen vorwerfen, ja, das kann ja nicht gehen, weil die Energien aus dieser 9-Volt-Batterie unbewegt das Wasser. Es ist ein Catch-22, vergessen Sie das. Es ist halt einfach, die Realität sollte es zeigen, aber also... Bislang tut auch die Realität nicht, was sie meistens zustande bringt. Aber gut, wir sind ziemlich am Ende. Wir können ein bisschen überziehen, wie immer. Also vielleicht, jetzt noch einen Ausblick. Gretchenfrage, gibt es irgendwann freie Energie für freie Menschen?
Also ich denke schon. Ich denke schon, wenn wir zwei Punkte für die Zukunft noch mehr beherzigen. Dass der erste Punkt ist, man muss dieses Wissen verbreiten, dieses Wissen um die Energie der Zukunft fördern. Das muss gefördert werden. So wie Sie es tun im Radio, so muss das auch in den Medien, im Internet wird sowieso auch gemacht, aber das gehört einfach mehr gefördert.
Sie meinen jetzt in den Massenmedien?
Bitte?
Sie meinen jetzt in den Massenmedien?
Na, ob es jetzt die Nachrichten sind oder ob es Dokumentationen sind, nicht, ob es Dokumentationsfilme sind, so wie der Drive zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel.
Nicht? Ja, aber der hat ja nicht einmal auf YouTube lange sich halten können und wurde ständig gelöscht.
Ich habe es nicht verstanden.
Thrive hat sich ja nicht einmal auf YouTube wirklich halten können am Anfang. Also, aber okay.
Ich weiß, am Anfang.
Ja. Was Sie jetzt meinen ist, in den derzeit noch, und das ist ja auch sehr im Wandel, da wäre ich vorsichtig, in den derzeit noch etablierten Medien, weil die verlieren ja auch ziemlich an Terrain.
Natürlich.
Und dann glauben Sie, würde das funktionieren, also wenn dort ein renommierter Professor auftritt und sagt, ja, wir haben das jetzt geprüft und tatsächlich, es funktioniert und wir, ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja, das ganz sicher, aber das geht dann wie ein Lauffeuer. Das läuft dann einfach wie ein Lauffeuer. Das ist dann nicht mehr aufzuhalten.
Naja, aber vielleicht kommt dann am nächsten Tag ein Bericht raus, ja, leider dieser Professor, leider dann Schizophrenie und irgendwie hat er auch einmal, glaube ich, jemanden vergewaltigt und wir wissen nicht so genau, er ist jetzt jedenfalls so unter Anklage. Ne?
Ja, das nennt man schwarze Propaganda. Mit dem muss man immer rechnen, wenn man in der Richtung, wenn man was Tolles erfindet oder irgendwas ganz was Tolles macht, dann muss man rechnen, dass man ein Vielfaches mehr angegriffen wird. Das ist einfach so. Das zeigt die Geschichte und zeigt auch die Gegenwart, nicht? Das ist einfach so. Mit dem muss man leben. Aber das Wichtigste ist, dass man einfach vorantreibt das Ding und drauf bleibt und einfach weiter verbreitet, dann diese Generatoren oder was auch immer verkauft, dass man einfach dranbleibt am Stück, das ist wichtig. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Es ist wichtig, hier mitzuhelfen und einfach zu unterstützen. Entweder Erfindergruppen oder Firmen, die einfach die sich für die friedliche Nutzung der Energie der Zukunft einsetzen. Das ist ganz wichtig. Wenn das gemacht wird, dann geht es auch weiter, weil dann kann man das nicht unterdrücken, dann kann man das nicht mehr fertig machen, dann kann man das nicht mehr stoppen. Und das beste Beispiel ist ja mein System. Ich habe auch genug Angriffe gehabt in den letzten Jahren. Immer wieder versucht man, mich oder meine Company zu diffamieren mit den unmöglichsten Lügen und Halbwahrheiten. Ja, wir haben ja das oft recherchiert. Und haben herausgefunden, da ist meistens die Konkurrenz dahinter, ist die chemische Lobby, die da dahinter war zum Beispiel, um diese Sendung anzustiften oder was auch immer. Da, kein Wahrheitsgewalt Gehalt oder wenn dann nur minimal.
Ja. Wahrheitsgewalt,
da muss man einfach
schlecht.
Durch.
Ja, da muss man durch. Da muss man durch.
Durch diese Phase muss man einfach sich durchbeißen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann hat man es geschafft. Dann hat man den Durchbruch gemacht und das ist dann kein Thema mehr, ne?
Der österreichische Verein für Raumenergie hat auch sein Pendant in Deutschland und auch in der Schweiz.
Genau.
Was hat zum Abschluss jetzt noch der österreichische Verein für Raumenergie so in nächster Zeit geplant? Was gibt es da für Vorstöße in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, in Richtung Forschung etc.?
Genau, also was wir geplant haben, ist, wir machen jetzt zum Beispiel am 29. September machen wir einen Workshop für Messtechniker, also Leute, die, sag ich einmal, aus der Technik kommen, die ein bisschen Praxis haben, werden von Profis nochmal genau eingeschult in das Thema Messtechnik für den Bereich Raumenergie. Das ist am 29. September, ist ein Workshop, kann man dann auf der ÖVR-Webseite ablesen und kann sich dort anmelden. Das ist, was wir vorhaben, um ein bisschen den Praktiker zu unterstützen. Und nächstes Jahr haben wir vor, am 9. und am 10. Februar 2013, das steht schon fest, wieder einen Kongress zu machen in Wien mit dem Thema Energie der Zukunft, und zwar in Zusammenarbeit mit einer zweiten Gruppe in Österreich, die sehr aktiv ist. Das ist die GAIA, also Gustav Anton Ida Anton, dieser Gesellschaft, die sich für autarke Energie einsetzt.
Mhm. Und auch noch nie gehört.
Ja, genau. Die sitzt in Salzburg. Und mit der gemeinsam werden wir diesen Kongress veranstalten. Wir schätzen also 300, 400 Leute, dass da sein werden. Und so werden wir das einfach vorantreiben. Nicht so werden wir die Angelegenheit weiter verfolgen und so wird das immer bekannter werden und irgendwann einmal gibt es den Durchbruch. Und ich glaube, für Österreich schaut das ganz gut aus. Wir haben in Österreich ja, was die alternative Energie betrifft, haben wir ja fast die Nase vorn bei vielen Dingen, nicht? Bei der Solarenergie oder was auch immer. Also das heißt, wir haben gute Chancen, in Österreich vielleicht zu einer der ersten Länder zu werden auf dem Planeten, wo die Raumenergietechnologie Fuß fassen kann und dann auch tatsächlich einfach von da aus vielleicht dann in anderen Ländern auch vielleicht sogar exportiert werden kann. Ne?
Herr Mohan, das wäre großartig. Wäre mal ein Grund, sich zu freuen, dass man in Österreich lebt. Ich meine, ist ja ein schönes Land. Aber es ist halt vieles dann oft nicht möglich. Und wenn gerade dann in Österreich das möglich sein sollte, würde mich das ebenso wundern wie freuen. Was gehört das mir? Ich danke Ihnen jedenfalls sehr herzlich für dieses Gespräch. In Florida bei Ihnen ist es jetzt dann der Nachmittag, bei mir der Abend. Freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch machen konnten und würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir da in Zukunft vielleicht nächstes Jahr ein Update machen könnten und da vielleicht regelmäßig über diese Sache, die, also da schließe ich mich dem inzwischen leider verstorbenen Herrn O'Leary voll und ganz an. Ja. Das ist, glaube ich, eines der, ich glaube, es ist das wichtigste Thema im Moment, ja. Ich glaube. Weil da hängt noch ganz viel anderes dran, über das wir heute gar nicht gesprochen haben, denn auch ja, Nahversorgung, Hungergebiete, richtig. Bewässerung, oh Gott, richtig. Ja, das ist richtig. Endlos. Und ja, freue mich dann schon, wenn wir das in weiteren Sendungen thematisieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Florida.
Ja, schönen Dank auch für die Einladung und auch einen schönen Abend noch an die Zuhörer, die hier mitgehört haben und ich hoffe, dass auch jeder ein bisschen was für sich mitnehmen kann und wirklich versucht, das auch weiter zu verbreiten und weiter zu sagen, damit wir insgesamt weiterkommen.
Okay, danke Ihnen.
Bitte, gern geschehen.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, und das nächste Mal Crop FM findet statt am 24. August 2012. Crop FM in der Sommerpause, aber dann geht es wirklich mit geballter Kraft weiter. Unsere sechsdimensionale Welt wird wahrscheinlich der Titel der Sendung sein, zu Gast Ilo Brandt von Ludwiger. Und da gibt es natürlich auch ein gleichnamiges Buch, das habe ich mir... Ich habe so die ersten 100 Seiten gelesen, ich bin wirklich fasziniert davon und habe mir den Rest jetzt für den Urlaub aufgehoben und freue mich schon sehr drauf. Und die Sendung findet dann statt eben am 24. August 2012. Bis dorthin wünsche ich allen schöne, heiße Sommerferien und gute Erholung bis zum 24. August. Macht es gut.